die ideologische Praxis und die Frage nach der Vollmacht Jesu. Die ökonomische Praxis stellte uns gestern vor die Frage, welchen Gebrauchswert hat der Tempel? Jesus hat diesen ganz klar definiert. Der Tempel ist der Ort des Gebets, der Solidarität und der Gemeinschaft über alle Grenzen hinaus. Die Relevanz der materialistischen Bibelauslegung liegt bestimmt nicht darin, dass wir eine sozialgeschichtliche Deutung eines Bibeltextes haben, der richtig ist, sondern darin, dass daraus eine perspektivische Praxis für unsere Gegenwart entsteht. Unsere Kirche hat einen Gebrauchswert für alle, die Hoffnung brauchen, die Unterstützung brauchen, die Stille brauchen, die Trost brauchen. Wenn wir dies also als einen Gebrauchswert oder Wert verstehen, legt das doch auch nochmal einen anderen Fokus auf unsere Arbeit. Liturgie, Diakonie, Seelsorge und Glaubensvermittlung sind damit ein Produktionsgut, also etwas, das wir erschaffen, weil es unseren Wert als Mensch und Gemeinschaft ausmacht. Es wertet in diesem Verständnis auch die Gemeinschaftsbildung und Sorge umeinander als existenziellen und ökonomischen Wert auf, weil diese Produkte einen individuellen und an den Bedürfnissen der Glaubenden ausgerichteten Gebrauchswert haben. Für jeden Menschen, und zwar ganz individuell und nach seinen Bedürfnissen. Doch wo bietet die Kirche heute Tauschwerte an? Wo wird mit dem Glauben Geschäft gemacht? In der Geschichte von der Tempelreinigung wurde mit dem Glauben Handel getrieben, Geld und Gold getauscht. Diese Form des Warentausches findet heute nicht mehr statt. Doch die Kirche bietet einen anderen Tauschwert an. Ideelle oder ideologische Tauschwerte. In der materialistischen Bibelauslegung wird dies als ideologische Praxis bezeichnet. Die ideologische Praxis hat das religiöse, politische und kulturelle Welt- und Wertverständnis zum Gegenstand und formt ein spezifisches Bewusstsein. Doch was bedeutet das? Nachdem Jesus den Tempel gereinigt hat, treten seine Feinde am dritten Tag, wie er Jerusalem besucht, geschlossen auf. Schriftgelehrte und der Hohe Rat, der wie eine Stadtregierung fungiert, stellen ihm die Legitimationsfrage. In welcher Vollmacht tust du das? Also, wer gibt dir, Jesus, das Recht, den Tempel zu säubern? Das wäre ja genauso, als würde Fridays for Future unsere Vorabendmesse stören und uns alle Kleider vom Leibe reißen, weil diese in China produziert sind und keinen guten ökologischen Fußabdruck haben. Da lassen sich Gründe finden. Aber wir stünden nackt da und das wäre uns arg peinlich. Und genau diese Peinlichkeit verspüren die Schriftgelehrten und die Ältesten, da Jesus ihre ökonomische Praxis in Frage stellt und sie damit entmachten könnte. Jesus dreht den Spieß jedoch um und entlarvt die Ältesten und Schriftgelehrten. Mit der Frage, ob Johannes Taufe vom Himmel oder von Menschen gemacht sei, gelingt Jesus ein Coup. Seine Gegner haben ihn unterschätzt. Die Ältesten und Schriftgelehrten geraten in die Not, sich dumm stellen zu müssen. Sagen sie, Johannes hat als Mensch getauft, geht ihnen der ideologische Überbau verloren, der ihre Macht stützt. Mit der Auslegung des Glaubens haben die Ältesten und Schriftgelehrten Herrschaftswissen. Sie legen die Schrift so aus, dass sie ihnen Macht über das gewöhnliche Volk gibt, das nach Heilsgeschichten sich verzehrt. Doch die Auslegung der Schrift schafft keinen Gebrauchswert. Dafür müssten die Produktionsgüter, also Schriften und Tempel, in der Hand aller sein, ist sie nicht, und auch die Produktionsmittel wie Fähigkeit zu lesen, Wissen über die Schrift, kulturelles und religiöses Wissen müssten allen zugänglich sein, ist es nicht. Da die Produktionsgüter und Mittel aber nur in den Händen der Schriftgelehrten liegt, ist aus materialistischer Sicht die grundlegendste Bedingung für einen Austauschprozess gegeben. Der Tauschwert, den die Schriftgelehrten gegen die Auslegung der Schrift haben wollen, ist Macht und Autorität. Und auf dieser Autorität baut ihre ökonomische Praxis auf. Wenn das Volk nun glaubt, dass Johannes ein Prophet war, können die Schriftgelehrten nicht sagen gegenüber Jesus, er hat als Mensch getauft. Dann würden sie ihre Macht und Autorität gegenüber dem Volk einbüßen. Sagen sie, Johannes hat durch Gott getauft und im himmlischen Auftrag gehandelt, verlieren sie an Autorität, weil Jesus sie dann anfragen könnte, ja, warum haben sie denn dann nicht die Gemeinschaft mit Gott, die in der Taufe bestätigt wird, so gelehrt, dass sie keine Ausbeutung kennt? Sie kennt Umkehr, aber keine Ausbeutung. An dieser Stelle verlieren die Schriftgelehrten ihre Glaubwürdigkeit, da es offensichtlich wird, dass sie sich selbst nicht an die ideologischen Überbaugedanken halten, die sie selbst verkünden. Jesus bringt sie in die Zwickmühle zuzugeben, dass sie sich letzten Endes fürs Geld und nicht für Gott entschieden haben. Und Jesus betreibt hier Kultkritik, die Herrschaftskritik ist. Doch was ist daran ein ideologischer Konflikt? Ich habe eben schon die Ausdrücke Basis und Überbau verwendet. Diese brauchen aber eine kurze Erläuterung. Nach der materialistischen Geschichtsauffassung nach Marx und Engels wird unsere Gesellschaft dadurch bestimmt, wie wir produzieren. Die ökonomische Verteilung von Gütern und Produktionsmitteln ist die Basis. Sie bestimmt den Überbau. Wenn die Produktionsmittel einer Klasse gehören und dies mit Privatbesitz gerechtfertigt wird, wird Privatbesitz zu einem Dogma. Das Privatbesitz gehört also damit den Überbau an. Privatbesitz wird positiv verstanden und Enteignung als negativ. Diese Bewertungen entstammen wieder dem Überbau. Der Überbau bietet also eine Ideologie, die die Art und Weise des Produzierens legitimiert. Der Überbau enthält somit Rechtsvorstellungen, legitimiert Machtansprüche, nutzt philosophische Theorien, religiöse Anschauungen und deren Weiterentwicklung zu Dogmensysteme, um den Produktionsprozess der Basis zu regulieren. Die Ideologie sichert die Macht, um die Wirtschaftsweise zu legitimieren. Und dieses Verhältnis ist dialektisch. Ohne Arbeit, Tausch und Wertschöpfung kann keine Ideologie entstehen, die die Macht, Besitz und Produktionsverhältnisse kontrolliert. Aber ohne Ideologie können diese Verhältnisse aber auch nicht geordnet, legitimiert oder verändert werden. Die Beziehung ist dialektisch. Das eine braucht das andere. Jedoch im Ursprung geht für Marx das Sein dem Bewusstsein voraus. Das bedeutet, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse wie ungleiche Verteilung von Produktionsgütern, Ausbeutung und ungerechte Entlohnung ein Bewusstsein schaffen. Also all das, was ich materiell habe oder nicht habe, schafft mein Bewusstsein und damit eben halt auch meine Einstellung zur Welt. Dieses Bewusstsein nennt Marx Klasse. Der Überbau schafft ein gemeinsames Bild, das wir als unveränderte Wirklichkeit akzeptieren, damit wir uns einem Wirtschaftssystem und Form der Ausbeutung abfinden. Bei Marx ist es der Kampf der Proletarier gegen die Bourgeoisie. Bei Markus sind es die Menschen und die Elite der Schriftgelehrten, die mit dem Geschäft im Tempel ihren Wohlstand und ihre Macht absichern, auf Kosten der Glaubenden und der Menschen. Dass einzelne Juden den hohen Steuern der Römer ausgeliefert sind und sie existenzielle Nöte dadurch haben, das ist den Schriftgelehrten und Ältesten egal. Der Wohlstand der Ältesten bedeutet Macht, gegenüber dem eigenen Volk, aber auch gegenüber den Römern. Die ökonomischen Verhältnisse legitimieren ihre Macht. Die Durchsetzung ihrer Macht legitimiert den Überbau, die Ideologie, dass sie die Hüter des Bundes sind. Die Schriftgelehrten akzeptieren die Steuern des Kaisers. Sie arbeiten sogar mit der römischen Besatzungsmacht zusammen und profitieren davon. Rom gibt ihnen die Zivilmacht und die Zivilmacht gibt ihnen die Möglichkeit einer ökonomischen Praxis, von der sie profitieren. Damit vertreten sie aber auch den Kaiser. Wenn Jesus sagt, gebt, was dem Kaiser gehört, prangert er nicht die Besatzungsmacht an, sondern die, die mit ihr kollaborieren. Die große Kritik, die Jesus hier ausspricht, ist, dass die Ältesten und Schriftgelehrten einen Überbau mit Rechtsgrundsätzen und Glaubensüberzeugungen liefern, die die Besatzung durch Rom in Kauf nimmt, weil sie der Pfeiler der ökonomischen Praxis der Schriftgelehrten und Ältesten ist. Mit gebt, was Gott gehört, setzt Jesus radikal den Gebrauchswert gegen den Tauschwert. Israel gehört trotz Besatzung Gott. Das Volk Gottes ist eine Gemeinschaft vor Gott und mit Gott. Gott verlangt für seinen Glauben keine Steuern, keine Tauschwerte. Er gibt das Land Israel und stiftet Gemeinschaft im Volk Gottes als Gebrauchswert, nämlich mit Werten wie Gerechtigkeit, Solidarität und Demut vor Gott und den anderen. Dies sind Werte, die an den Bedürfnissen einer Gemeinschaft orientiert sind, damit sie als solche sich selbst erhält. Der Gebrauchswert des Tempels ist Liturgie, Katechese und zwar gerichtet als diakonische Praxis. In den Streitgesprächen zur Legitimationsfrage Jesu und den Steuern entlarvt er die ideologische Praxis als Machtsicherung der religiösen und politischen Elite. Das Gleichnis vom Weinberg, das Jesus danach erzählt, ist für die Ältesten und Schriftgelehrten, die in einer Welt von Grundbesitz, Dienstsklaven und Pachtverträgen leben, sehr klar. Der Pächter ist ungewöhnlich. Er baut einen Weinberg an und überträgt diesen Weinberg anderen Pächtern, damit hier gemeinsam produziert wird. Der Weinberg hat einen Gebrauchswert. Seine Basis ist, dass die Pächter davon leben können. Ihnen werden die Produktionsmittel übertragen und den Gewinn, den sie machen, sollen sie den Verpächtern zurückgeben. Und damit entsteht keine Wertschöpfung für den Pächter. Der Weinberg soll nur Gebrauchswert und keinen Tauschwert haben. Und auch der Gewinn an den Verpächter wird in Früchten, also mit dem, was der Weinberg produziert und nicht mit Geld abgegolten. Der Weinberg steht somit für eine urkommunistische Produktionsweise, von der alle profitieren sollen. Doch was machen die Pächter? Kuno Füssel interpretiert die Stelle so, dass die Pächter mit dem Weinberg Gewinn machen wollen, den Weinberg unterverpachten. Sie enteignen kleine Bauern auf dem Weinberg und treiben Waren ein, die sie teuer verkaufen. Die Metapher wird klarer, wenn man versteht, dass der Weinberg wieder für den Tempel steht und für Israel die Hohepriester, die Ältesten und Schriftgelehrten, die den Tempel ausbeuten. Die Elite verkennt, dass sie nicht Besitzer, sondern Verwalter des Weinbergs oder des Tempels sind. Damit diese Macht nicht delegitimiert wird, lassen sie alle umbringen, die die ideologisch begründete Macht in Frage stellen und sie daran erinnern, dass ihnen der Weinberg nicht gehört. Doch irgendwann wird auch Gottes Geduld ein Ende haben. Er wird noch einmal überprüfen, ob die herrschende Klasse ihre Untreue und den Machtmissbrauch auf die Spitze treibt und auch seinen Sohn tötet. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Die herrschende Klasse bringt Jesus, den Messias, um. Und mit seinem Tod und mit dem Ende des Markus-Evangeliums ist der Tempel durch ein Erdbeben zerstört. Zu Anfang habe ich gefragt, welche Tauschwerte produziert die Kirche heute? Wo macht sie Geschäfte mit dem Glauben? Kirche produziert Moral, doch Moral ist keine Ware der Basis, sondern des Überbaus. Wir sind auch Teil von Kirche und nicht nur die da oben. Der Überbau produziert Machtvorstellungen und regelt, wie wir tauschen. Wo tauschen wir Moralvorstellungen gegen Einstellungen, Haltungen und Handlungen? Einen Text nach seiner ideologischen Praxis zu hinterfragen, fragt kritisch alle an, die Mächtigen, aber auch uns. Denn ein ideologischer Überbau kann nur so lange halten, wie er durch die Produktionsweise der Basis getragen wird.